Ja, ich möchte euch ganz herzlich grüßen aus Jerusalem. Da gibt's heute Abend auch einen Christustreff, nur unvergleichlich viel kleiner als hier, mit wahrscheinlich 15 Leuten. Und die Jessica Holst predigt heute Abend, das heißt, da die ja schon weiter sind als wir, die haben jetzt schon 10, hat sie jetzt schon alles hinter sich. Und die Leute stehen noch zusammen und essen Kekse und trinken Kaffee und Tee. Ja, so ist das in Jerusalem, also ein bisschen kleiner, aber im Prinzip eben doch dasselbe wie hier, der eine Geist zumindest. Heute Abend soll es um das Leben von Jesus gehen, Augenzeugen berichten, ihr habt ja eine Reihe und das Thema heute Abend ist der menschliche Jesus, der menschliche Jesus. Ich lese euch den Text, um den es gehen soll, mal vor, aus dem Lukas-Evangelium im 4. Kapitel, die Verse 1 bis 13, wer nachlesen will, Lukas 4, Verse 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sagte, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und der Teufel führte Jesus nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm. Eine Zeit lang. Als erstes möchte ich euch ein bisschen mitnehmen in eine kleine Gedankenreise in die Wüste. Die Wüste ist ja sehr wichtig, kommt in der Bibel oft vor. Viele Menschen machen ihren Urlaub in der Wüste. Ich habe mal jemanden getroffen, der sagte, er kann in der Wüste mal am besten entspannen. Ein Manager, der macht dann da, oder ein Arzt, das ist, der macht dann da seinen Entspannungsurlaub in der Wüste. Ja, was ist so faszinierend an der Wüste? Was macht sie eigentlich mit uns, die Wüste? Wir haben ja das Privileg, dass wir öfter in die Wüste fahren können, in diesem Fall in die Wüste Juda. Vielleicht waren einige von euch schon mal in anderen Wüsten, in Afrika oder wo auch immer. Oder in eurer eigenen Lebenswüste, darum soll es ja heute Abend auch ein bisschen gehen, über die Wüstenzeiten in unserem eigenen Leben. Aber jetzt rede ich erstmal über die ganz reelle Wüste, Juda, da wo das nämlich passiert ist, was wir eben gehört haben. Und die ist nur eine Stunde von uns entfernt, in der Nähe von Jericho. Da gibt es einen Berg, der heißt der Berg der Versuchung. Und da sagt die christliche Tradition schon seit langem, da war das, wo Jesus vom Teufel versucht wurde. Gerade vor ein paar Wochen, vor 3 Wochen ungefähr, hatten wir ja unsere Discover Jerusalem Freizeit. Letztes Jahr noch mit 18 Leuten, dieses Jahr mit 5. Es haben sich einige nicht getraut zu kommen, das kann man ja auch verstehen. Dennoch hatten wir eine schöne Zeit. Und wir waren auch in der Wüste Juda, ganz nah an dem Ort, wo das hier passiert ist, was Lukas beschreibt. Und haben also auch gedacht, wir fahren da früh morgens hin. Die Wüste, da ist es ja schön still, da hat man Ruhe. Kann man eine schöne Andacht machen, danach noch ein Picknick und dann geht's weiter zum Toten Meer. Also ihr seht, Urlaub in Israel kann auch Spaß machen. Ja, und dann kamen wir jetzt in die Wüste und da fanden wir tatsächlich einen ganzen Reisebus vor und eine Gruppe Koreaner von Jugend mit einer Mission, die da in der Wüste an unserem Lieblingsaussichtspunkt standen und Lobpreis machten und sangen und klatschten. Und ja, das fand ich irgendwie witzig. Da war die Wüste mal ganz anders, als man sie plötzlich, als man sie eigentlich sich vorstellt. Und im Hintergrund das Rauschen der Autostraße von Jerusalem nach Jericho. Also die Wüste ist heute nicht mehr das, was sie zur Zeit von Jesus da in Jericho war. Die Wüste kann einerseits ein Ort des Lebens sein, wo die eigenen Stimmen man zum Schweigen bringen kann, wo man einfach einen klaren Kopf bekommt, wo man fernab ist vom Stress des Alltags und von all dem, was einem so so umtreibt. Wo man sich auf das Wesentliche reduzieren kann. Also die Wüste tut vielen Menschen gut, wo man auch vielleicht einfach Gottes Stimme besser hören kann, weil es nicht so viel laute andere Stimmen gibt, die einen verwirren. Die Wüste kann aber auch ein Ort des Todes sein. Ohne Wasser und Nahrung, das könnt ihr euch vorstellen, ist es in der Wüste bald vorbei mit einem. Und man kann sich das zwar aus dem Reisebus so schön anschauen, aber wenn ich da jetzt 3 Stunden ohne Wasser in der Wüste rumlatschen würde, dann wäre ich wahrscheinlich schnell am Ende. Man sieht in der Wüste Dinge oft, die gar nicht da sind, wenn es ordentlich heiß ist und man wenig getrunken hat. Man ist sich selber ausgeliefert auch irgendwo. Da kommen ganz andere Sachen in einem hoch plötzlich, die man nicht mehr unterdrücken kann. Weil alles um einen herum sich reduziert hat, kommen dann die Dinge in einem hoch, die man sonst deckelt und runterdrückt. Also die Wüste kann auch ein Ort des Todes sein oder des Kampfes, wo man kämpft. Und das hat Jesus erlebt in dieser Wüstenzeit, die Lukas beschreibt. Und das haben auch die Wüstenväter erlebt. Es gab ja immer wieder Menschen, die in die Wüste gegangen sind. Vor Jesus schon, Mose in der Wüste oder Elia am Berg Horeb. Und nach Jesus gab es auch immer wieder Leute, die in die Wüste gegangen sind. Die Wüstenväter zum Beispiel, die alten Mönche, die nach Ägypten gegangen sind oder da Klöster aufgebaut haben. Oder auch im Heiligen Land, in Jerusalem, in Jericho Klöster gebaut haben. Und ich möchte euch kurz einen Text vorlesen von Anselm Grün, Der Himmel beginnt in dir. Der schreibt nämlich auch was über die Wüste. Die Wüste galt den Alten als Aufenthaltsort für die Dämonen. So wie Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde, als er vom Heiligen Geist dorthin geführt worden war, so haben auch die Mönche, die in die Wüste gehen, damit zu rechnen, dass sie die Dämonen bekämpfen müssen. Wenn wir heute Abend über Wüste sprechen, dann denkt euch bitte auch immer die Wüste in eurem Leben. Also ich möchte es auch so übertragen darauf, dass wir ja auch wie Jesus Wüstenzeiten erleben. Nicht immer in der realen Wüste, sondern einfach wo Zeiten, wo es trocken ist, wo wir schwierige Erfahrungen machen, wo wir einfach das Gefühl haben, wir kämpfen uns da wie ein Verdurstender durch eine Wüste und es ist kein Ende in Sicht. Ja, das waren jetzt so ein paar philosophische Gedanken über die Wüste. Als ersten wirklich wichtigen Gedanken möchte ich euch mitgeben, Erfrischungszeiten und Wüstenzeiten. Jesus hat sie gekannt und sie kommen auch in unserem eigenen Leben vor. Direkt vor dem, was wir gerade gelesen haben, vor dem, was Lukas beschreibt, vor dieser Wüstenerfahrung von Jesus, steht eigentlich eine Erfrischungszeit. Wir lesen im Lukas-Evangelium Kapitel 3, es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt, wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Diese Zeit war, glaube ich, für Jesus so eine Erfrischungszeit. Das war ja so ganz am Anfang seines öffentlichen Wirkens, sagt man immer. Er hat ja so 30 Jahre lang relativ unentdeckt gelebt in Galiläa und in Nazareth. Hat er in der Werkstatt seines Vaters gearbeitet und hat aber sicherlich auch schon ganz viel Erfahrung mit Gott gemacht. Wir wissen ja, dass er als 12-Jähriger im Tempel war und das ganz toll fand, einfach ganz in der Nähe seines Vaters zu sein. Aber hier gibt's jetzt nochmal so einen Boost, also so einen richtigen Höhenflug mit Gott quasi. Da ist er da am Jordan und lässt sich taufen wie alle anderen von Johannes dem Täufer. Und dann macht er diese Erfahrung, dass Gott zu ihm sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Mit dir habe ich etwas vor, ich habe einen Auftrag für dich. Dein Leben wird nicht umsonst sein. Und ich denke, wir alle erleben das von Zeit zu Zeit, solche guten Zeiten auch mit Gott, wo wir wissen, Gott ist da, Gott ist für uns, er erfrischt uns. Und einige von euch werden ja jetzt am kommenden Sonntag, habe ich mir sagen lassen, auch ganz real diese Erfrischung erleben in der Taufe. Also es wird dann auch so hoffentlich ein gutes Erlebnis mit Gott werden, der Gegenwart Gottes. Ja, und sowas kannte Jesus auch. Aber er kannte auch das andere, dass direkt auf diese Erfrischungszeiten, in dem Fall die Taufe, dann eine Wüstenzeit folgt. Vielleicht kennt ihr diesen alten Spruch, wo Gott eine Kirche baut, baut der Teufel eine Kapelle daneben. Also das ist irgendwie so ein Trick von unserem alten Erzfeind, dass er einem das, was man gerade erreicht hat, wo man sich gerade drüber gefreut hat im Leben oder in der Beziehung mit Gott, versucht wieder madig zu machen. Im Hebräerbrief gibt es einen Vers, der uns so ein bisschen auch durch die weiteren Punkte der Predigt durchführen soll. Der heißt, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Das steht im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15. Der Vers geht noch weiter, aber für diesen Punkt erstmal merkt euch, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Jesus hat Erfrischungszeiten erlebt und er hat auch Wüstenzeiten erlebt, so wie wir. Er weiß, was wir durchmachen. Lass uns noch einmal hinschauen, was eigentlich mit Jesus in der Taufe geschehen ist, was Gott zu ihm gesagt hat und was dann der Teufel versucht hat, ihm wieder wegzunehmen, dann später in der Wüstenzeit, wie der Teufel darauf eingegangen ist, ganz geschickt. Gott sagt eigentlich in der Taufe, ich interpretiere jetzt dieses Wort, was er zu Jesus sagte, einfach ein bisschen weiter, ich habe dich lieb, ich habe dich lieb, sagt er zu Jesus. Und der Teufel kommt dann wenige Zeit später in dieser Wüstenzeit von Jesus und sagt zu Jesus in der ersten Versuchung, versorgt Gott dich wirklich? Schau mal, wie es dir geht, wo du jetzt hier sitzt, mitten in der Wüste. Du hast Hunger und Durst, niemand kümmert sich um dich. Und dein Gott, wo ist er denn? Versorgt er dich wirklich? Schau dich doch an. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Gott sagt in der Taufe zu Jesus, ich habe einen Auftrag für dich. Nachdem Jesus getauft worden war, hat er sein Wirken angefangen und hat ja ganz viele Menschen in Verbindung mit Gott gebracht und heil gemacht. Also Gott muss ihm offensichtlich klar gemacht haben, dass er etwas vorhat mit seinem Leben. Ich habe einen Auftrag für dich. So ist es ja auch bei uns. Mit jedem von uns hat Gott etwas vor. Manche von euch sind vielleicht schon mittendrin, andere warten noch darauf oder meinen nur, sie würden warten und ihr merkt noch gar nicht, dass ihr eigentlich schon mitten dabei seid, etwas ganz Tolles mit und für Gott zu erleben. Ja, ich habe einen Auftrag für dich, sagt Gott zu Jesus. Und dann kommt der Teufel in dieser Wüstenzeit und sagt zu ihm, bei mir kannst du eine vielversprechendere Karriere machen. Er zeigt ihm ja alle Reiche der Welt und sagt, wenn du mich anbetest, nur einen kleinen Augenblick lang, dann will ich dir das alles geben. Und es ist mir ja sowieso alles von Gott gegeben, also brauchst keine Angst haben, dass du was Falsches machst. Alles, was ich habe, das habe ich ja von Gott. Das finde ich sehr interessant, dass der Teufel eigentlich sagt, das ist alles ist mir übergeben. Das heißt ja, dass der Teufel von sich aus eigentlich überhaupt nichts zu geben hat. Und alles, was er hat, ist ihm von Gott übergeben. Alles, was er meint, an Schönem geben zu können. Und warum sollten wir dann nicht den Geber anbeten? Gott selber. Gott sagt in der Taufe zu Jesus, du bist mein Kind und ich bin dein Vater. Und dann kommt der Teufel und sagt in dieser Wüstenzeit von Jesus mit der dritten Versuchung, kannst du Gott wirklich vertrauen? Probier's doch einfach mal aus. Bring dich in Gefahr, wirf dich von der Zinne des Tempels. Schau mal, ob Gott dir wirklich hinterherläuft oder ob er dich wirklich aufhängt. Vertraust du Gott wirklich? Du musst ihn auf die Probe stellen. Vielleicht ist Gott dein Vertrauen gar nicht wert. Ja, Erfrischungszeiten und Wüstenzeiten. Jesus hat sowas erlebt. Auf das Höhenerlebnis mit Gott oder auf das schöne Erlebnis mit Gott kommt dann gleich der Teufel und will ihm alles madig machen. Geht er gleich durch diese Wüstenzeit, 40 Tage lang. Lass uns nochmal einen Blick auf die Versuchung werfen, bevor wir dann auch letztlich zu einem Happy End kommen. Müssen wir noch eine Weile bei dem Unangenehmen bleiben. Vielleicht können wir da noch was für uns drin entdecken, was auch mit uns in Beziehung steht, wo wir vielleicht versucht werden. Und lass uns daran erinnern, nochmal an den Vers aus dem Hebräerbrief. Der geht nämlich folgendermaßen weiter. Wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Also der Wüstenzeiten erlebt wie wir, der gute Zeiten erlebt wie wir. Sondern wir haben einen Hohepriester, der versucht worden ist in allem wie wir. Also Jesus kennt das auch, die Versuchungen, die täglich auf uns einstürmen. Sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Das kann zum Beispiel sein, materielle Versuchungen. So interpretiere ich jetzt mal das erste Angebot, das der Teufel an Jesus heranträgt. Eine materielle Versuchung. Der Teufel sagt Jesus ja quasi, Gott hat doch versprochen, dich zu versorgen. Er ist dafür da, dich glücklich zu machen. Bist du Gottes Kind, so kann dir doch nichts unmöglich sein. Und alles muss immer gut werden. Ich glaube, wir Menschen überall auf der Welt und jetzt auch in diesem Raum haben eigentlich im Grunde genommen wenige Bedürfnisse, die uns wirklich, wirklich wichtig sind, die zugleich großes Glück bedeuten können und zugleich auch großes Unglück, wenn wir ihnen den falschen Stellenwert geben. Vielleicht könnt ihr mich nachher auch noch erinnern an andere Dinge, die ich vergessen habe, aber das Wichtigste für viele von uns ist doch eigentlich, dass wir gesund sind, dass wir genug zu essen haben und anzuziehen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, eine sinnvolle Beschäftigung, also irgendeinen Sinn in unserem Leben, Freunde, Familie, vielleicht ein Lebenspartner, aber auf alle Fälle liebevolle Beziehungen, Liebe in unserem Leben. all das im richtigen Maß und mit dem richtigen Stellenwert ist auch gut. Das ist von Gott auch so gewollt. Wenn wir beten, unser täglich Brot gib uns heute, im Vater unser, dann glaube ich, dass wir das alles mit einschließen. Ich weiß nicht, was ihr dann so immer dran, an was ihr immer denkt, aber ich denke jetzt nicht an das Peterbrot in Jerusalem oder an das Körnerbrot in Deutschland, sondern ich denke auch an all das, mein täglich Brot, was, ja, was ich so denke, was ich brauche. Freunde, Liebe, Glück, ja, Gesundheit und genug anzuziehen und solche Sachen. Ja, all das kann unser Glück, aber auch unser Leid bedeuten. Zum Beispiel, wenn wir schwer krank werden oder ein geliebter Mensch schwer krank wird oder sogar stirbt, dann sind das Zeiten, wo man mitunter an Gott verzweifeln kann, wo wir traurig sind, wo wir wütend werden. Und wir dürfen auch traurig und wütend sein, auch auf Gott. Das ist legitim, Gott kann es aushalten. Aber es muss auch einen Zeitpunkt geben, irgendwann, und das ist bei jedem sicherlich nach einem anderen Zeitspanne, wo wir wieder bewusst sagen, aber ich vertraue dir, Gott. Und ich denke nicht, du wolltest mir damit eins auswischen, sondern es ist einfach passiert, weil ich in einer Welt lebe, die nicht so ist, wie du sie dir gedacht hast. Ich will dir aber trotzdem vertrauen. Ich will nicht denken, dass du mir das jetzt eingebrockt hast. Vielleicht verdienen wir nicht genug Geld, um uns all das leisten zu können, was wir gerne möchten, was die anderen haben. Und wir werden neidisch und unzufrieden, wo wir doch eigentlich in einem der reichsten Länder der Erde leben. Vielleicht bauen wir uns auch ein Haus und sind jahrelang nur noch damit beschäftigt, wie wir die Inneneinrichtung perfekt machen und die Außenanlagen perfekt gestalten. Immer nach der Arbeit schaffen wir noch an dem Haus und die Familie und die Beziehungen leiden darunter. Und immer noch sind wir nicht zufrieden und wir haben uns hoch verschuldet und. Vielleicht kommt euch manches davon bekannt vor. Und wir vergessen ganz, dass andere anderswo in Wellblechhütten leben. Vielleicht sind wir auch unzufrieden mit unserer Arbeitsstelle, weil das Arbeitsklima so schlecht ist. Und die Bezahlung so mies. Und die Klimaanlage im Sommer hat nicht funktioniert. Und andere anderswo wären vielleicht froh, wenn sie mit uns tauschen könnten und Arbeit hätten. Vielleicht haben wir auch, weil wir Christen sind, Stress mit unserer Familie, mit unseren Freunden. Und die sagen uns, du bist ja vollkommen durchgeknallt. Was glaubst du da eigentlich? Und wir denken, warum muss das so sein, Gott? Jetzt lebe ich doch für dich, ich mache alles für dich. Und nun bin ich täglich diesen Diskussionen ausgesetzt, diesem Spott, tu doch was. Und wir werden vielleicht wütend auf Gott und verzweifeln und vergessen ganz, dass andere anderswo mit ihrem Leben für ihren Glauben bezahlen müssen. Ja, das waren so einige materielle Versuchungen. Da gibt es sicherlich noch viel mehr. Der nächste Punkt, die zweite Versuchung, die der Teufel an Jesus heranträgt, fällt so in den Bereich der spirituellen Versuchung, habe ich es mal genannt, hört sich gut an, materielle Versuchung, spirituelle Versuchung. Der Teufel versucht uns nämlich damit, so wie er das bei Jesus probiert hat, dass wir anderen Dingen als Gott den ersten Platz in unserem Leben einräumen. Und manchmal können das vielleicht sogar Dinge sein, die so aussehen, als ob sie eigentlich ganz okay wären, die scheinbar im Dienste Gottes stehen. Ich glaube, für viele von uns, die schon lange Christen sind, ist es ja nicht so, dass die Versuchung so grell geschminkt daherkommt und man sie sofort auf den ersten Blick erkennt. Sondern die Versuchung ist sehr dezent, sehr leise, sehr subtil und gibt sich manchmal sogar den Anschein von Demut oder Geistlichkeit. Es geht für viele von uns heute Abend wahrscheinlich gar nicht darum, ob wir jetzt weiterhin an Gott glauben, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott, der in Jesus Mensch wurde, oder ob wir Hindus oder Buddhisten oder Muslime werden. Ich glaube nicht, dass das für viele von uns heute Abend die Frage ist. Und wenn doch, dann spricht nachher jemand von den Mitarbeitern an. Ich glaube, die Versuchungen unter uns Christen, die wir schon lange Christen sind, in der Gemeinde arbeiten oder in die Gemeinde gehen, sind etwas subtiler. Es könnte vielleicht etwas in unserem Prioritätsgefüge aus den Fugen geraten sein, wenn wir uns zum Beispiel nicht mehr vorstellen können, dass unsere Gemeinde ohne uns auskommt. Oder wenn wir in solchen geistlichen Höhen schweben, dass wir zu keinem normalen Gespräch mehr fähig sind. Das ist besonders ein Phänomen, vielleicht kennt ihr das hier nicht so, aber in Jerusalem haben wir das oft, dass wir Menschen treffen, die nur noch über geistliche Sachen reden können und wo du denkst, wie wollen die denn mit normalen Menschen reden, also jetzt normale Menschen, die eben nicht in solchen geistlichen Höhen schweben, wir müssen doch auch ein Zeugnis sein oder wir müssen doch auch mit normalen Menschen reden, die Gott nicht kennen. Also, solche Leute gibt es auch, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich nicht manchmal auch so bin, aber es ist immer gut, sich selber auch zu kontrollieren und zu gucken, bin ich da auf dem Weg, wo ich eigentlich mich selber an erster Stelle setze oder jetzt prahlen will mit dem, was ich kann und was ich weiß über den christlichen Glauben. Ich glaube, unser Prioritätsgefüge, Gott an erster Stelle, wäre auch aus dem Rahmen geraten, wenn wir unseren Selbstwert daran festmachen, wie wir jetzt, welche Stellung wir jetzt in der Gemeinde haben oder von mir aus auch in unserer Arbeitsstelle oder ja, wie unsere Mitarbeit ist. Oder wenn wir nur noch Tag und Nacht für Gott arbeiten und das in Wirklichkeit für uns selber brauchen, weil wir uns gut fühlen müssen, weil wir immer ein liebes Kind sein wollen vor unserem himmlischen Vater. Oder wenn wir meinen, wir seien eigentlich geistlicher und heiliger als unsere Geschwister. Oder wenn wir alles immer nur kritisieren können und uns eigentlich neben unsere Gemeinde stellen und nicht mit hinein. In jeder Gemeinde muss man ja Kompromisse machen. Es gibt keine Gemeinde, die perfekt ist. Die kommt dann erst, wenn Jesus wiederkommt. Aber manchmal geht es uns vielleicht so, dass wir denken, da kann ich mich jetzt nicht dazustellen. Das muss ich kritisieren. Ich muss mich davon abgrenzen. All das und viel mehr können so kleine Anzeichen sein, dass wir eigentlich schon längst etwas anderes als Gott an erster Stelle gesetzt haben. Nämlich unsere eigene Selbstgerechtigkeit oder unseren Hochmut oder unsere Vorstellung von Gott und nicht den wahren Gott. Wen beten wir an? Beten wir Gott an oder unsere Spiritualität, unsere Geistlichkeit? Beten wir unsere Vorstellung von Gott an oder versuchen wir, auf der Suche zu bleiben, auf dem Weg zu bleiben, den wahren Gott zu finden? Beten wir unsere Herrlichkeit an oder Gottes Herrlichkeit? Darum geht es in dieser zweiten Versuchung. Und die dritte will ich mal überschreiben mit dem Wort individuelle Versuchung oder sagen wir besser Individualismus. Der Teufel versucht uns, wie Jesus, damit, dass wir uns so wichtig nehmen, dass wir Gott auf die Probe stellen müssen. Dass wir sagen, all die Verheißungen, die in der Bibel stehen, die gelten eigentlich gar nicht für mich. Für all die anderen gelten die immer. Alle Leute, die ich um mich herum sehe, die hat Gott lieb und denen gibt Gott tolle Sachen. Die machen tolle Sachen, die erleben tolle Sachen mit Gott. Und ich, ja, also an mir geht Gott vorbei. Und mir ging das ganz lange so, auch heute geht es mir noch manchmal so, dass ich dachte, eigentlich, wenn ich nur immer sage, ja, Gott sieht mich nicht, ich bin so arm, dann ist das ein Zeichen von Demut. Aber im Grunde genommen ist es ein Zeichen von großer Hochmut und einem Egozentrismus, dass man immer nur um sich selber kreist und denkt, was kann Gott mir geben und Gott geht an mir vorbei und er ist nicht für mich gestorben, all die Verheißungen gelten nicht für mich, für die anderen ja. Wenn wir das sagen würden, falls ihr euch da angesprochen fühlt, dann sagen wir eigentlich, Gott lügt. All das, was er uns sagt in der Bibel, das gilt nicht für uns. Er ist nicht für uns gestorben. Und stellen uns damit eigentlich in das Zentrum unseres Lebens. So wie Narzissus, der Junge aus der griechischen Sage, der so verliebt war in sein Spiegelbild, dass er gar nichts anderes mehr wahrnehmen konnte, nichts um sich herum. Er war so verliebt in sein Spiegelbild, dass er irgendwann darin versunken ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ertrunken. Ich hoffe nicht, dass wir in uns selber ertrinken oder dabei stehen bleiben, bei dem Kreisen um uns selber. Sondern dass wir herauskommen und Gott unser Vertrauensvotum aussprechen, nicht unser Misstrauensvotum. Wie können wir jetzt von Jesus lernen? Der vorletzte Punkt. Was können wir gegen all diese Versuchungen tun? Ich glaube, wir haben nur eine Hoffnung. Vielleicht kennen manche von euch oder vielleicht auch nicht den Kurs für anonyme Alkoholiker. Da geht es ja im ersten Punkt darum, soweit ich das weiß, dass man anerkennt, dass man eine Kraft braucht, die höher ist als man selber, die größer ist als man selber. Man kann sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Der erste Schritt zur Heilung ist zu erkennen, dass ich vollkommen machtlos bin und dass ich jemand brauche, der größer ist, der mächtiger, der heiliger ist als ich, der mich aus dem Sumpf zieht. Wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, heißt es im Hebräerbrief, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Und jetzt wird der Vers zu Ende geführt mit dem wichtigen Nachsatz, doch ohne Sünde. Wenn Jesus nicht ohne Sünde gewesen wäre, dann könnte er uns nicht aus dem Sumpf ziehen. Dann wäre er nämlich genauso dran wie wir. Aber wir haben einen Hohepriester, der mit uns leiden kann, der Erfrischungszeiten und Wüstenzeiten erlebt wie wir, der uns verstehen kann. Und wir haben einen Hohepriester, der versucht worden ist, der nicht in den höchsten Höhen geschwebt ist, sondern der zu uns gekommen ist, mitten in die Welt hinein sich gestellt hat und der alles erlebt hat, das, was wir erleben. Aber der große Unterschied ist, dass er bei Gott geblieben ist. Er hat sich nicht abgewandt, er hat nicht gezweifelt. Ohne Sünde. Deswegen, nur deswegen kann er uns helfen. Wie können wir von Jesus lernen? Was hat er den drei Versuchungen entgegengesetzt? auf die erste Versuchung des Teufels, die der Teufel an ihn heranträgt, also mach doch aus diesen Steinen Brot, sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als das Haus, als die Familie, als die Karriere. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Auch wenn es mir schwerfällt, irgendwann habe ich verstanden und manchmal vergesse ich das wieder, dass es Gott eigentlich nicht in erster Linie darum geht, mich glücklich zu machen oder mir ein gutes Leben zu geben, dass ich einfach so durchs Leben segle und mir nichts passiert. Es ist mir sehr schwer gefallen. Als ich 16 Jahre alt war, hatte ich einen schweren Verkehrsunfall, habe 4 Monate im Krankenhaus gelegen und musste wieder laufen lernen, musste wieder lernen, meinen linken Arm zu benutzen. Und damals habe ich gedacht, warum Gott? Ich bin doch jetzt immer brav gewesen, ich bin doch Christ geworden, schon mit 12 oder 13 habe ich mich 5 bis 10 Mal bekehrt. Warum, warum? Und das hat sehr lange gedauert, dass ich diese Enttäuschung überwunden habe und das Misstrauen Gott gegenüber. Und dass ich begriffen habe, dass ein Leben mit Gott nicht heißt, dass immer alles glatt geht, sondern dass wir jemand haben, der uns tröstet, wenn etwas schief geht und wenn wir leiden müssen. Das Leben mit Gott macht sicherlich noch viel mehr aus, aber das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wirkliches Leben mit Gott, das kommt aus der Beziehung, aus der Freundschaft mit Gott. Es geht nicht darum, dass wir immer und jederzeit glücklich sind. Wie Jesus sagt, wir leben eigentlich von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Unsere Beziehung zu Gott ist ganz wichtig. Unsere Freundschaft mit Gott ist wichtiger, als dass immer alles glatt geht in unserer Familie, als dass wir einen Lebenspartner finden, auch wenn das schön ist, als dass wir ein Haus bauen, als dass wir eine Karriere machen. Unsere Beziehung mit Gott steht an erster Stelle. Und all das andere ist noch ein Zubrot sozusagen. Auf die zweite Versuchung des Teufels antwortet Jesus mit: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Der Teufel hat Jesus ja so eine Art Karriere angeboten, die er unabhängig von Gott machen soll. Weg mit dem christlichen Weltverbessererkram, weg von den christlichen Losern. Komm doch zu mir, ich kann dir viel mehr bieten. Aber Jesus hatte kein Problem damit, vor anderen nicht groß dazustehen. Er hat ja die meiste Zeit seines Lebens, 30 Jahre lang, einfach als Zimmermann gearbeitet. Und erst die letzten 3 Jahre seines Lebens hat er dann all das gemacht, was wir heute in der Bibel lesen. Und viele, viele Menschen geheilt und viele, viele mehr Menschen angeregt, dasselbe zu tun, bis heute. Er war einfach bescheiden und demütig, gehorsam seinem Vater gegenüber, seinem himmlischen Vater, und sehr intelligent. Er hat nicht seine eigene Geistlichkeit angebetet, sondern Gott. Und nicht seine eigene Herrlichkeit gesucht, sondern Gott. Das ist nicht einfach, aber ich glaube, wir können Jesus darin folgen und jeden Tag beten: Herr, hilf mir, dass ich heute dich anbete und nicht mich selbst oder nicht andere Dinge. Auf die dritte Versuchung hat Jesus reagiert mit dem Satz: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ihr erinnert euch, der Teufel sagte zu ihm: Probier einfach mal aus, ob Gott wirklich auf deiner Seite steht, ob er dein Vertrauen wirklich wert ist. Und Jesus sagt zu ihm, ganz banal und ganz plump eigentlich: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Er hat sich ganz bewusst entschieden, Gott zu vertrauen. Und manchmal bleibt uns nur die Entscheidung dafür, wenn das Gefühl vielleicht etwas anderes sagt. Dann muss man sagen, okay, das Gefühl sagt was anderes, aber ich will dir vertrauen. Ich will mich dafür entscheiden, dich nicht weiter auf die Probe zu stellen, sondern dir zu vertrauen. Du bist vertrauenswürdig. Jesus hat seinen Vater geliebt und sein Vater hat ihn geliebt. Gott liebt uns auch und Jesus liebt uns. Es gibt einen Vers in der Bibel, der heißt, die Furcht ist nicht in der Liebe, oder zumindest ein Teil von einem Vers. Wie der Ganze geht, weiß ich nicht mehr. Aber die Furcht ist nicht in der Liebe. Das heißt also, wenn wir eine liebevolle Beziehung mit Gott aufbauen, dann werden wir auch die Furcht verlieren. Gott liebt uns. Wir haben manchmal Probleme damit, Gott nahe zu kommen oder ihn zu lieben, ohne Misstrauen, ohne Angst. Aber je mehr wir auf der Suche sind nach ihm, je mehr wir auch Zeit mit ihm verbringen und auch ihn suchen, desto mehr wird auch die Angst von uns weichen. Denn die Furcht ist nicht in der Liebe. Lukas schreibt am Ende seiner Erzählung: Als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von Jesus eine Zeit lang. Da wird schon so ein bisschen angedeutet, dass Jesus auch immer weiter versucht worden ist. Und auch wir kennen das ja. Man hat dann gute Zeiten und schlechte Zeiten, Wüstenzeiten und Erfrischungszeiten. Und manchmal folgt auch wieder eine Wüstenzeit, die hoffentlich nicht so lange ist und nicht so trocken wie die erste. Aber Gott führt uns dadurch, so wie er Jesus auch dadurch geführt hat. Matthäus ergänzt noch in seinem Evangelium: Und siehe, da traten die Engel zu Jesus und dienten ihm. Ich denke, das ist auch etwas, was wir erleben würden, wenn wir in den Fußstapfen von Jesus gehen, durch Erfrischungszeiten und durch Wüstenzeiten, dass am Ende wieder eine Oase lockt, dass wir von Oase zu Oase gehen und die Engel uns dienen, so wie sie Jesus gedient haben. Ich möchte euch am Schluss noch einen kurzen Text vorlesen von einem Wüstenvater aus dem 7. Jahrhundert, der aus dem Nordirak kommt, Isaak von Ninive. Der hat seine Wüstenerfahrung so beschrieben. Der Berg der Versuchung wird zum Berg des Paradieses. Die Wüste ist nicht nur der Tummelplatz der Dämonen, der Ort, an dem man sich vor der eigenen Wahrheit nicht verstecken kann, in der man schonungslos mit sich und seinen Schattenseiten konfrontiert wird. Die Wüste ist zugleich auch der Ort der größten Gottesnähe. Die Versuchung bringt uns näher zu Gott. Ohne Versuchung wird die Sorgfalt Gottes für uns nicht empfunden, das Vertrauen zu ihm nicht erworben, die Weisheit des Geistes nicht gelernt und die Liebe Gottes nicht in der Seele befestigt. Wüstenzeiten sind nicht schön, aber Gott bringt uns dadurch, Jesus bringt uns dadurch. An der Hand von Jesus können wir dadurch gehen und stärker aus einer Wüstenzeit hervorgehen, als wir hineingegangen sind. Deswegen am Ende noch die allerletzte Geschichte, eine kurze Geschichte. Ein böser Mann ärgerte sich über eine junge, schöne Palme. Um ihr zu schaden, legte er ihr einen großen Stein in die Krone. Doch als er nach Jahren vorbeikommt, ist die Palme größer und schöner geworden als alle ringsherum. Der Stein zwang sie, ihre Wurzeln tiefer in die Erde zu graben. Und so konnte sie auch höher emporwachsen. Ich bete noch zum Abschluss. Lieber Vater, du weißt, wo wir alle stehen, welche Wüstenzeiten wir erleben oder erlebt haben und welche Erfrischungszeiten wir erlebt haben durch deine Gnade. Wir wollen dich bitten, dass du uns durch jede Erfrischungszeit und auch jede Wüstenzeit bringst und dass wir am Ende stärker daraus hervorgehen, erfrischter und besser ausgerüstet für die nächste Wüstenzeit. Danke, Herr, dass du uns nicht alleine lässt und dass am Ende alles gut werden wird. Amen.